www.kamikaze-radio.de. Ich habe jetzt Scherbe kontra Basti Scherbe am Telefon. Hallo.
Hallo.
Die, ja, Marius, die Scherbe.
Ja.
Aus Pritschitt, Nordfriesland.
Nein, Langhorn.
Langhorn, noch dichter, Mensch.
Ja, ja, ich bin jetzt in Langhorn.
Ah, okay, oder hast du mal in Pritschitt gewohnt?
Ich habe mal in Pritschitt gewohnt, ja, für ziemlich lange Zeit, aber irgendwie habe ich ja dann nicht mit einer Frau zusammengetan und wir haben zwei Kinder zusammen und jetzt.
Ah, die Geschichte, ja. Weil wir hatten ja vor 8 Jahren, glaube ich, schon mal ein Interview wegen kein Endlager CO2 hier im Norden.
Das könnte sein, ja. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, aber wenn du es jetzt sagst.
Ja, und ja, fand ich auch cool damals. Ich glaube, vor 8 Jahren war das, glaube ich.
Ja, ist ja auch nicht gekommen, das Endlager zum
Glück. Bleibt es auch weg?
Ich weiß es nicht. Ja, jetzt, wo die Grünen mit der CDU zusammen machen, weiß man nicht, was die machen.
Ja gut, aber ich habe das Gefühl, die Grünen haben da ganz schön viel Macht irgendwie sich erschlichen.
Ja, das stimmt.
Daher...
Ich bin ja mit Arzt Wagner befreundet, der da mit verhandelt hat, deswegen habe ich immer direkte... Also das Einzige, was ich wirklich übel nehme, ist, dass ich diese Fehmarnbelt-Nummer da tatsächlich jetzt...
Ja, aber andersrum, ich habe gerade gelesen, Schleswig-Holstein will das erste bedingungslose Grundeinkommen testen.
Ja, aber wenn die FDP da mitmacht, dann kommt es ja auf Bürgergeld hinaus. Also man muss da immer aufpassen. Wenn die Schwarzen und die Gelben mitmachen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es weniger kriegst als Hartz IV am Ende, weißt du?
Ja, da sind zu viele Köche am Wickeln. Zu viele Köche verderben den Brei. Ja. Scherbe Kontrabass.
Ja, Scherbe Kontrabass, Aki Schulz, Marius der Mestre. Seit 8 Jahren spielen wir als Duo Tonsteine Scherben und Rio Reiser Songs und auch eigene. Und fahren damit durch die Lande. Und zwar spielen wir wirklich überall, wo eine Steckdose ist. Vom autonomen Jugendzentrum bis zum Kulturforum und Theater und was immer. Wer immer uns bucht, kann uns hören.
Ich hatte ja das Glück, vor 6 Wochen mit Agi zu quatschen über Scherbe Kontrabass.
Ja.
Da warst du ja in Darmstadt, war das auf einem Konzert irgendwie, ne?
Das war ein Konzert in Darmstadt und da hatte ich vorher mit der Rockabilly-Band, die jetzt spielt, der nördlichsten Rockabilly-Band Deutschlands, nämlich den Greyhounds, vorher zum Vatertag in Kiel am Scheerhafen gespielt, bis 16 Uhr und musste dann von 16 Uhr bis spätestens 22 Uhr in Darmstadt sein und habe mords aufs Gaspedal getreten und habe es tatsächlich geschafft, um 21:45 da zu sein und da musste ich aufbauen, deswegen musste ich Aki dieses Interview abgeben.
Mir war auch mal interessant, mit Agi mal zu quatschen, weißt du? Ja. Ne? Weil meistens immer, wenn es im Interview Scherbe kontra Bass geht, glaube ich, ist Marius da dran, ne?
Boah, wir geben ja nicht so wahnsinnig viele Interviews, aber Aki hat auch immer was zu erzählen.
Ja, auch interessant, weil er ja auch wirklich eigentlich ja im Klassikbereich damals ja gelandet ist.
Genau, der hat ja mit Leonard Bernstein gespielt. Ich bin sehr froh, dass ich mit Aki zusammenspielen kann, weil der einfach ein genialer Klassik-Kontrabassist ist. Das ist ja immer was.
War das nicht auf der...
Weil der eben streichen kann und ganz andere und auch Jazz-Sachen kann und so, der ist nochmal ganz anders verwertet sozusagen musikalisch.
Habt ihr euch nicht sogar auf der Ochseninsel kennengelernt?
Ja, Aki hat damals Solo-Konzerte gespielt, macht er glaube ich immer noch, also alleine Kontrabass, dann spielt er mit so Sampling-Maschinen und so und spielt auch gerne mal irgendwie Bach-Goldberg-Variationen, Auszüge nur mit Kontrabass und gesampelt. Total genial. Und dann stellt sich raus, Aki ist ein Tonsteine Scherben-Fan und das endete in einer sehr langen Session bis 5 Uhr morgens, haben wir dann alles Mögliche gespielt und ein paar Wochen später haben wir telefoniert und fanden, dass wir daraus ein Programm machen könnten vielleicht und das, ja, daraus entstand das Scherben Kontrabass.
Wann war das? 2009?
Ich glaube, ich weiß es gar nicht.
Ja, Agi sagte 2009 war das. Also
8,5, 9 Jahren so.
Vor 8 Jahren.
Ja, 2009, 2008, 2009 irgendwann. Ich weiß es wirklich nicht mehr so genau. So viel Zeit vergangen, so viele Auftritte, Hunderte, kann man sagen.
Also Agi ja eher so aus dem klassischen Bereich und du ja eher so aus dem Punk-Bereich.
Genau.
Also bist du ein alter Berliner Urstein-Punker oder?
Ja, also ich bin jetzt nicht aus der, es gibt ja zwei alte West-Berlin, muss man dazu sagen. Zwei alte West-Berliner Punkrock-Szenen, die eine ist so diese Katapult Kreuzberg, die also sozusagen aus den Anarchos hervorging, also eher aus der Scherbenecke, Hausbesetzer, Waldemarstraße und so weiter. Und die andere waren eher so die London-bürgerlichen Rock'n'Roll-Punks, zu denen habe ich eigentlich eher gehört. Mit Bands wie First, Dirty Needs, PVC, The Wall und so diese Ecke.
Ja, du hast damals auch bei Tempo gespielt.
Und bei Tempo, ja, Tempo war dann aber auch eine dieser Bands und das war dann die erste, sagen wir mal in Anführungszeichen, richtige Band, in der ich gespielt habe.
Tempo, was haben Tempo? Zwei Platten, glaube ich, rausgebracht. Ne? Ich habe zwei.
Ja, Tempo hat ein paar Singles gemacht. Also Tempo ist ja eine der eine kleine Band zwischen Punk und Beat gewesen, die mal groß werden wollte. Wir hatten sogar einen Polydor-Plattenvertrag, damals über 3 LPs und 6 Singles, von denen nur eine LP und 2 Singles gemacht wurden, weil wir dann uns mit der Polydor überworfen haben und uns hauptsächlich deshalb auch irgendwann aufgelöst haben, zumindest pro forma, damit wir aus diesem Vertrag rauskommen.
Ach, scheiße, ey. Also ich habe hier irgendwie auf dem Rechner von 79 irgendwie Beat eine EP oder Single?
Ja, es gibt eine erste Single von, glaube ich, auch 79, die erste Tempo-Single, so mit so einem Frisbee drauf. Dann gibt es eine 10-Inch, Beat. Dann kommt die erste LP.
Ist das der Roomside, Streetside, Roomside?
Die Eyes. Und dann gibt es noch ein auf Weird System, so ein posthum Doppel-LP-Box in durchsichtig Vinyl, allerdings in einer relativ kleinen Auflage. Und dann sind wir jetzt neuerdings auf Falsche Zeit, Falscher Ort auf Tapete Records rausgekommen mit dem schönen Lied Nie wieder Liebe.
Okay, ich habe nämlich irgendwie ein Album Streetside, Roomside 1980.
Streetside ist das Polydor-Album, genau. Mit dem
okay, also 1980 habe ich den bei mir.
Immer so schöne Cover. Und dann hat die Polydor uns einen Covermacher besorgt. Schon hatten wir ein Scheißcover. Aber was soll's? Lange her.
Ja, Tempo aufgelöst und dann bist du bei den Scherben gelandet. Tonschallscherben.
Genau. Über ein Pokerspiel. Dann habe ich irgendwie, weil ich kein Geld mehr hatte, mit meiner damaligen Freundin haben wir immer so Pokerrunden zu Hause gemacht, lange bevor Poker so populär war, wie es heute ist. Und da saß irgendwann Elsa Maxwell. Und Elsa Maxwell kannte die Scherben und hatte damals das Tali-Kino in Berlin-Kreuzberg und hatte da die Exklusivrechte für die Rocky Horror Picture Show. Und der hat dann gesagt, die Scherben suchen Gitarristen und der würde mich da unterbringen. Und das war in West-Berlin damals ungefähr so, als wenn jemand gesagt hätte, ich bringe dich bei den Stones unter. Da hat man gesagt, so, mach mal. Und zwei Wochen später rief der tatsächlich an und meinte, ja, fahr mal nach Nibül mit dem Zug, nimm deine Gitarre mit, die wollen mal hören, wie du spielst. Und ich wusste damals, Nibül war aus meiner Sicht damals wirklich der absolute Arsch der Welt.
Anfang der Welt.
Oder der Anfang der Welt. Und ja, da bin ich da hingefahren und aus Gründen, die ich bis heute nicht weiß, haben sie mich tatsächlich genommen.
Also Nibel Bahnhof und dann ab nach Friesenhagen.
Genau.
Ins Gut Friesenhagen.
Ja, in Friesenhagen, weil damals, ja gut Friesenhagen, das war damals noch nicht so gut, das war relativ gut.
Na, es war ja mal ursprünglich, ganz früher war es ja mal Gut Friesenhagen.
Ach so, ja.
Also es war ja mal ein großer Bauer, was weiß ich da, irgendwie Anfang oder Ende 1900, 1800 so ungefähr. Und das war mal ein großer Bauernhof damals.
Ja, bestimmt. Also ich habe nur damals, gab es die Legende, dass der letzte Bauer von Friesenhagen, weil als die Scherben es gekauft haben, war es ja sehr verfallen und eigentlich verlassen.
Der war bankrott also, irgendwie, ne?
Dass der letzte Bauer gestorben ist, weil während eines Gewitters, eines Starkregengewitters, was wir heute Nacht vielleicht auch wieder erwarten, der Bauer seine Kühe aus dem Stall haben wollte und es nicht schnell genug geschafft hat und dann ist das Rolltor umgefallen, weil die Kühe drüber gelaufen sind und er lag drunter. Aber ich weiß nicht, ob das eine Legende ist. Jedenfalls das war, was ich damals gehört habe.
Also der letzte Bauer eigentlich, der auf Friesenhagen, der war Schweinebauer und der ist pleite gegangen.
Ach so. Ja, schade. Das ist nicht ganz so spektakulär wie die Geschichte mit der Stampede.
Ja, das andere hört sich geiler an. Ne? Belassen wir es mal bei der alten Geschichte so ungefähr.
Alles klar.
Der Mythos um Friesenhagen.
Ja, deswegen sagte man, der Hof ist irgendwie verflucht und dann rot und so.
Ja.
Immer irgendwelche Geschichten erzählt. Ich fand es damals, war ich ja 19 oder so, da fand ich das total spannend natürlich, auf so einem Hof zu wohnen, wo es lauter Magic gibt und irgendwelche Flüche und so. Fand ich cool.
Ein schönes Anwesen auf jeden Fall.
Ja.
Auch mit
leider nicht mehr vorhanden. Also doch, ist noch vorhanden, aber hat jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Frau gekauft in der Zwangsversteigerung, die gar nicht wusste, dass da jemals die Scherben und Leo gewohnt haben.
Ist es nicht irgendwie...
Jetzt ist, weiß ich nicht, ich vermeide es, da vorbeizufahren, weil...
Ja, ich mag da auch nicht mehr vorbeifahren, seit der ganzen Geschichte. Mit dem Kinderhof fand ich ja noch ganz okay irgendwie.
Ach, naja, aber das war ein scheiß Kinderhof.
Ja, okay, dass das eine Scheiße gelaufen ist, aber vom ersten Ding war es ja erstmal okay, dass das kein Bonzer aus Berlin oder Hamburg gekauft hat. So, jetzt hat es ein Bonzer.
Ja, also es war, Leute haben ja auch gedacht, ja, da macht Hofberg denn ein Golfhotel draus, aber dafür ist einfach zu viel Arbeit da dran. Dann wollten es die Wacken-Leute haben, um daraus sozusagen so ein Hostel für Wackenmusiker zu machen. Das fand ich noch eine ganz charmante Idee, aber den weiß ich nicht, warum das nicht geklappt hat.
Ah, ist ja sehr weit weg von Wacken, ne?
Ja, aber das ist denen egal. Also da die ja so viele Bands haben, ist es für die shuttle-mäßig nicht so ein Riesenproblem. Wäre es nicht gewesen, weil die Leute sowieso sich alle in Wacken unterbringen können, weil Wacken hat ja keine Grand Hotels.
Hubschrauber, zack, weg.
Ja, irgend sowas, genau.
Ja.
Hubschrauber, Privatflieger, irgendwas.
Ja, ich glaube, jetzt ist ja irgendwie echt aus Frankfurt jemand, der das als Ferienwohnung hat, ne?
Ach echt?
Ja.
Ich weiß es wirklich gar nicht. Ich habe
Ja, es hat irgendein.
es vermieden. Ich fand es als Rio Reisehaus sehr schön und ich war ja da auch mal eine Zeit lang Geschäftsführer und habe da sehr schöne Kulturveranstaltungen gemacht und es sehr geliebt.
Aber ich fand das. Da
Dachte so, der Kreis schließt sich dann wieder und die Scherben waren da und die Scherbenfamilie hat da geprobt und wir haben uns da öfter. Und dann hat Gerd aber gesagt, nee, er will es verkaufen und eigentlich wollten wir es denn pachten oder auch kaufen, aber er hat dann gesagt, nee, ihr seid die Letzten, die es kriegen. Ja, und dann ist die Geschichte so weitergegangen, wie sie weitergegangen ist.
Also ich glaube, ursprünglich war immer der Preis 500.000.
Ja, lächerlich.
Und da hat mich mal einer angesprochen, ob wir das nicht zusammen kaufen sollen irgendwie. Wenn wir beide bar hinlegen, kriegen wir es vielleicht für 400. Da habe ich gedacht, Alter, 200.000
Ja,
Euro.
du hättest es sogar für 250 wahrscheinlich gekriegt. Bloß du hättest das ganze Dach muss ja neu gemacht werden und oh, da sind so viel. Also wie gesagt, ich war da, habe da die letzten 3, 4 Jahre, wo es Rio Reisehaus war, gewohnt und habe auch mehrere Dachgutachter und so da gehabt und Statiker und so, also da große Baustelle.
Also wir haben ja die letzten 2, 3 Jahre Friesenhagen ja noch Festival gemacht vom Kamikaze Radio.
Ja,
Der Tom damals, das
also ich
Hip-Hop-Festival,
bin,
ne?
wann bin ich denn weggegangen? 2005, 2006, 2006 oder 2007?
Ja, guck mal, ich glaube 2007 war das erste Hip-Hop-Festival, was der Tom damals in Friesenhagen von Kamikaze Radio
Genau,
gemacht hat.
das war mein Nachfolger, genau.
Ja.
Ich bin das Jahr davor dann weggezogen.
Ah, schade, dass du nicht da geblieben bist, weil da war der Kontakt mit Friesenhagen da und ich fand, da war irgendwie, da lief doch nichts mehr nachher.
Ja, weil das alles auch ein bisschen fremd war. Also die Leute, die es dann gemacht haben, hatten eigentlich nicht mehr so richtig den Bezug zu dem, was es eigentlich mal gewesen war und was die Geschichte davon war, fand ich jedenfalls.
Weil ich hatte noch geplant, meinen 40-Jährigen da zu feiern mit ein paar Bands und da haben viele Bands mit Handkuss zugesagt, natürlich wollen wir in Friesenhagen spielen, weißt
Ja,
du?
na klar,
Da hätte
war ja
man.
auch zu der Zeit, also es hat ja noch von dem Renommee sozusagen gelebt,
Ja.
die ganze Weile.
Und nachher war es irgendwie, ja, schade eigentlich, ne? Zerlaufen. Ja, Mensch. Das war's dann. Und dann ja, Scherbenfamilie kam dann.
Ja, Scherbenfamilie kam 2004, als in Friesenhagen dieses große Festival war mit Marianne Rosenberg, Sven Mannheim, Fehlfarben, Stoppock,
Was haben wir noch 10.000 Leute da, ne?
eben auch Scherbenfamilie. Und ich war 8 Wochen vor diesem Festival. Ich hatte damals ein Pferd und hatte das Pferd in der Nähe davon von Friesenhagen stehen und hatte in der Zeitung gelesen, dass da ein Café aufgemacht werden soll und wollte eigentlich nur mal gucken fahren. Und 2 Tage später war ich auf einmal Geschäftsführer von dem ganzen Ding. Und hatte dieses Festival geerbt, 8 Wochen vorher. Das sollte eigentlich auf der kleinen Wiese stattfinden, so wie vorher die kleinen Festivals auch.
Vom Hof
Und habe ich mir
quasi.
die Bühnenrider von Söhne Mannheim zum Beispiel angeguckt und habe gesagt, Leute, wisst ihr eigentlich, was da steht an Licht und Traversen und so? Das könnt ihr doch niemals machen. Da kommen 10.000 Leute, die machen euch alles platt hier. Und dann haben wir mit vereinten Kräften, unter anderem wieder mit dem Elsa Maxwell, den ich schon vorher erwähnt habe, der da auch zufällig war zu der Zeit, haben wir dann nämlich mit dem örtlichen Bauern gesprochen und ihn gefragt. Der kam erst an und meinte, ja, wie ist es denn mit Ernteschäden, wenn da Söhne Mannheim spielen, mein Maisfeld und so? Und dann bin ich ein paar Tage später zu dem hingefahren und habe gesagt, was würde es kosten, wenn wir einen größeren Ernteschaden anrichten, nämlich dieses Maisfeld einfach weghauen, damit wir die Bühne dahin bauen können. So. Und dann haben wir dieses Festival so auch gemacht. Das haben wir dann auch gemacht. Dann war es noch ein Riesenproblem, im August schon einen Maishäcksler-Aufsatz für diese Riesenmaschine zu finden, weil da ist noch gar kein Maishäcksel natürlich. Und dann musste der Maishäcksler aus, glaube ich, Harrisley oder weiß ich, irgendwo Handewitt oder so kommen. Das heißt, er hat die B5 erstmal schön für eine Stunde komplett dicht gemacht und ist dann mit 40 nach Friesenhagen gefahren, um dieses Maisfeld wegzuräumen.
Ich würde sagen, Maishäcksler zu der Zeit noch relativ selten hier in Nordfriesland.
Ja, gar nicht möglich. Der
Warum?
musste extra, es gab nur
Ja.
ein einziges Gerät mit Maishäcksler, was weiß ich nicht, warum der da schon drauf war. Also das sind ja, da werden ja verschiedene Aufsätze auf diese Maschinen nicht gebaut. Ich kenne kenne mich nicht so gut aus. Und die hatten einen, die mussten aber eben 30 Kilometer fahren. Und das ging nur über die B5. Und ich wollte immer mal, ich hatte aber keine Zeit, weil ich das Festival ja mit organisieren musste, ich wollte gerne mich an die B5 stellen oder dahin fahren über hintere Feldwege und mal gucken, wie lang der Stau hinter unserem Maisex da ist, der da fährt.
Ja, vor allen Dingen ist da Hauptverbindungsader nach Sylt rüber quasi, die B5.
Genau, und die ganzen Porsche-Typen, die ist ja zu überholen, weil da geht es durch den Wald mit den vielen Kurven. Bis Stadum kannst du eigentlich kaum überholen.
Richtig, drei Ecken hast du gerade mal so ungefähr, wenn du gut bist, und dann war's das auch, ne?
Ja.
Ja, Schallstrecke. Pass mal auf, ja. ich spiel mal einen Song von hier, von euch, denn ihr habt ja auch zwei Alben aufgenommen oder zwei CDs aufgenommen. Okay. Keine Macht für niemand.